Ich saß in einer kleinen Kirche in Zürich und die Tränen liefen mir über die Wangen. Ich war noch nicht lange Christ geworden, einige Monate her, und dann musste ich ins Militär, in die Rekrutenschule. Die Rekrutenschule, das war für mich ein, kann ich jetzt sagen, ein Horror, aber es war wirklich, wirklich schrecklich. Und dann sitze ich in dieser Kirche. Ich habe noch keine Christen gehabt, die mich im Glauben unterstützt oder gefördert hätten. Ich bin nicht aus so einem Hintergrund, wie jetzt meine Kinder aufgewachsen sind. Und da saß ich nun in dieser Kirche und höre von der Kanzel die Worte: wie ein Hirsch lechzt nach Wasser, so schreit meine Seele zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und ich saß da und ich habe nur geheult, weil diese Worte haben mich dermaßen tief getroffen. Besser hätte ich meinen damaligen Zustand nicht ausdrücken können. Und was ich empfand, und diese Worte hätten mich nicht tiefer treffen können wie da. Und seither ist mir klar, dass Psalmen Gebete sind. In den Psalmen finden wir Worte, die unsere innersten Gefühle und Gedanken, diesen Gedanken und Gefühlen Ausdruck geben. Gefühle und Gedanken, für die wir keine Worte fänden. Ich hätte nicht diese Worte gefunden für das, was mich da bewegte. Wer mit Psalmen betet, der betet übrigens auch mit dem Heiligen Geist, denn es gehört zu einer unserer Grundüberzeugungen, dass das Wort Gottes, die Bibel, die Worte, die da geschrieben sind, von Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben worden sind. Und so beten wir praktisch mit den Worten Gottes zu Gott. Und Psalmen sind kunstvoll gestaltete Lieder. Das verrät die Überschrift dieses Psalmes, den wir heute miteinander anschauen, für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Korachitern. Vielleicht hier ein kleiner Einschub, diese überhaupt, ich meine, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit ausschweife, aber die Bibel ist literarisch ein einzigartiges Kunstwerk, wenn man sich mit den Texten beschäftigt. Und die Psalmen sind wirklich kunstvolle Lieder. Das können wir einfach deshalb nicht so nachempfinden, weil wir nicht die in der hebräischen Sprache lesen, aber in der hebräischen Sprache sind das poetische Texte und die hebräische Sprache kennt nicht den Reim, sondern sie haben andere Mittel, um Poesie auszudrücken. Und deshalb können auch die Hebräisch können, also die so aufgewachsen sind, können auch diese Psalmen viel besser auswendig lernen, weil sie poetisch sind. Das ist wie wenn wir ein Gedicht lernen. Und deshalb möchte ich übrigens mal, dass irgendjemand auf die Idee kommt, also auf die Idee bin ich schon lange gekommen, ich möchte mal, dass jemand die Psalmen als Gedichte übersetzt. Dass sie bei uns auch poetisch empfunden werden. Aber das ist nur so ein Nebenschauplatz. Diese 150 Psalmen sind also das Gesangbuch der Bibel. Leider sind uns die Melodien nicht überliefert worden, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie uns gefallen würden, diese Melodien. Jedenfalls laden uns die Psalmen zum Gespräch mit Gott ein. Sie wollen nicht zuerst analysiert werden, sondern sie wollen gebetet werden. Einige Psalmen bewundern die großen Taten Gottes. Deren Grundton ist die Freude und die Dankbarkeit. Andere Psalmen wie die Psalmen 42 und 43 wurden aus Notlagen, aus Bedrängnis herausgeschrieben und wenden sich emotional und leidenschaftlich an Gott. Die Psalmen 42 und 43, die wir heute betrachten, die gehören übrigens zusammen und sie gehören zu diesen Psalmen, die emotional und leidenschaftlich sich an Gott wenden. Es sind drei Strophen, die mit einem Refrain abgeschlossen werden. Wir lesen zuerst diesen Text. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meine Gedanken und Gefühle freien Lauf. Wie schön war es doch, wie schön, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebietes denke ich an dich. Vom Berg Misar aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt. Deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie. Wo ist denn dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Verschaffe mir Recht, o Gott, und führe du meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Rette mich von dem Mann, der betrügt und Unrecht übt. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Warum nur hast du mich verstoßen? Warum? Warum muss ich meinen Weg so traurig gehen, bedrängt von meinem Feind? Sende mir ein Licht und dein Licht und deine Treue, damit sie mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Dann werde ich vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe. Dich, mein Gott. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Die Welt des Dichters ist offensichtlich nicht mehr in Ordnung. Weit weg von Jerusalem wird er irgendwie gefangen gehalten. Er sagt, in der Ferne des Jordantals und des Hermongebietes denke ich an dich, vom Berg Misar aus gehen meine Gedanken zu dir. Das ist dieses Hermongebirge, dieser Gebirgszug und Jerusalem, wo wir noch sehen werden, wohin seine Gedanken gehen, ist weit, weit, weit weg. Dieses Bergmassiv erhebt sich im Dreiländereck Israel, Syrien und Libanon. Die Ausläufer reichen bis nach Israel hinein. Und warum sich der Dichter dort aufhält, wird leider nicht ersichtlich. Jedenfalls lebt er unfreiwillig dort. Vermutlich wurde er verschleppt und dort gefangen gehalten. Er sehnt sich nach der Nähe Gottes, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt. So lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Er ist völlig ausgelaugt. Wäre er in Jerusalem gewesen, so wäre seine Sehnsucht nicht so stark. Aber hier, weit weg vom Tempel, schien es ihm unerträglich zu sein. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Er wollte unbedingt zum Tempel. Und einige von uns kennen diese Sehnsucht, wenn sie über längere Zeit den Gottesdienst nicht besuchen konnten. Plötzlich wächst der Wunsch, endlich wieder einen Gottesdienst zu besuchen und mit anderen Christen vor Gott zu treten und ihn anzubeten. Ja, er denkt an die früheren und schöneren Zeiten zurück. Er lässt seinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Das waren noch Zeiten. Da war meine Welt noch in Ordnung. Er vermisst diese Tage. Und vielleicht ist es etwas schwierig für uns, diese starke Sehnsucht nach dem Tempel, nach Jerusalem zu verstehen. Wollen wir das begreifen, müssen wir verstehen, welche Bedeutung der Tempel, der jüdische Tempel in Jerusalem im Leben eines Juden hatte. Die Juden hatten im Gegensatz zu anderen Religionen nur einen Tempel, und zwar den Tempel in Jerusalem. Das war die einzige Opferstätte. Wer Gott ganz nahe sein wollte, der musste zu diesem Tempel kommen, denn dort hatte sich Gott niedergelassen. Da war seine Präsenz in ganz besonderer Weise vorhanden. Dort konnte man vor Gottes Angesicht treten. Und wenn der Psalmist sagt, ich möchte vor Gottes Angesicht treten, dann spricht er explizit davon, dass er in den Tempel will, im Tempel vor Gottes Angesicht treten. Der Tempel war das sichtbare Zentrum des jüdischen Glaubens. Und als der Tempel eingeweiht wurde, erbat der König Salomo von Gott Folgendes: Wenn dein Volk auszieht in den Krieg gegen seine Feinde auf dem Weg, den du sie senden wirst, und sie beten werden zum Herrn nach der Stadt, also nach Jerusalem hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause, nach dem Tempel hin, dass wir deinem Namen gebaut haben, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel und ihnen Recht schaffen. Also sie wussten schon, dass Gott im Himmel ist, aber sie beteten Richtung Jerusalem, dort, wo man vor das Angesicht Gottes treten kann. Und deshalb betet das jüdische Volk in Richtung des Tempels in Jerusalem, so wie die Moslems in Richtung Mekka beten. Das praktizierte auch Daniel, als er nach Babel verschleppt wurde. Daniel hat ja an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete und lobte und dankte Gott. Er betete auch Richtung Jerusalem. Nun verstehen wir hoffentlich ein bisschen besser die Sehnsucht dieses Dichters. Die Sehnsucht nach Jerusalem, um in die Nähe Gottes zu kommen. Wann endlich, sagt er, wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Wann wird der Tag endlich kommen? Tag und Nacht, meinte er, weil ihm das im Moment verwehrt bleibt. Und zudem muss er sich ständig den Spott seiner Feinde gefallen lassen und anhören, wie sie höhnisch fragen, wo ist denn dein Gott? Wir können diese Sehnsucht nicht nachempfinden, denn unsere Begegnungen mit Gott sind nicht auf den Tempel in Jerusalem ausgerichtet, der ohnehin nicht mehr steht. Der Tempel in Jerusalem hat mit dem Tod von Jesus am Kreuz seine zentrale Funktion in der Anbetung Gottes verloren. Und das machte Gott durch ein beeindruckendes Ereignis deutlich, und es geschah exakt zu dem Zeitpunkt, als Jesus am Kreuz starb. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Das ist der Vorhang, der das zum Allerheiligsten abtrennt, und der hat sich praktisch geöffnet. Jeder musste jetzt verstehen können, dass Gott dadurch gezeigt hat, dass der Tempel, dass er den Tempel nun endgültig verlassen hat und eine neue Zeit anbricht. Eine Zeit, in der Gott nicht mehr im Tempel wohnt, sondern in einem jeden Menschen, der Jesus nachfolgt. Wir sind nun zum Tempel Gottes geworden, denn Gott lebt durch den Heiligen Geist in einem jeden wiedergeborenen Christen. Aber wir können die Sehnsucht trotzdem nachempfinden. Denn je schlechter es uns geht, je schwieriger unsere Situation ist, desto stärker sehen wir uns nach ganz und gar bei Gott zu sein. Das ist, finde ich, noch wichtig. Ich könnte euch ja jetzt quasi wie herausfordern und sagen, ihr müsst mehr Sehnsucht haben, unbedingt. Ihr müsst die Sehnsucht steigern. Aber die Sehnsucht wird da gesteigert, wo ich etwas vermisse. Dort entsteht Sehnsucht. Und je schlechter es uns geht, und das werden wir merken, je stärker wird unsere Sehnsucht, ganz und gar bei Gott zu sein. Paulus schreibt über diese Sehnsucht den Christen in Rom: Wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass unser Körper erlöst wird. Wir warten darauf, dass unser Körper erlöst ist. Und je schlechter es uns geht, je mehr warten wir darauf. Und das kennen bestimmt einige von uns, die schon mal gedacht haben, oh, würde doch Jesus jetzt kommen? Würde er jetzt die Geschichte vorantreiben, würde das jetzt ein Ende finden, dann wächst die Sehnsucht danach. Und zum Schluss dieses Gedankenganges ruft sich der Dichter die Tatsache in Erinnerung, dass er sich auf Gott ganz und gar verlassen kann. Eigentlich könnte er ganz gelassen sein, eigentlich. Warum? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ganz gewiss. Tiefe Trauer bedrückt ihn. Die erheblichen Niederschläge am Hermon, der drei Quellflüsse des Jordans speist, oder diese Niederschläge, speisen drei Quellflüsse des Jordans, scheinen für ihn wie ein Abbild seiner Gefühlsverfassung zu sein. Er meint, gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Er empfindet dieses Unwetter, in dem er sich befindet, wie ein Bild für seinen seelischen Zustand, für seine Gemütsverfassung. Aber trotz dieser ungemütlichen Situation erfährt er weit weg vom Tempel Gottes Gegenwart, denn er bezeugt nun dennoch: Am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Aber selbst das löst in ihm keine Freude aus. Seine Gemütsverfassung bleibt düster, die Traurigkeit überschattet sein Leben, und er fragt Gott, den er sogar als Fels bezeichnet: Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinen Feinden? Warum ist nicht mehr Freude in meinem Leben? Warum muss ich so traurig dahin leben? Wir würden jetzt vielleicht so eine Aufmunterungsmedizin geben. Sei doch einfach glücklich. Keep smiling. Du musst nicht so düster sehen. Was auch immer. Warum erlöst du mich nicht von meinen Feinden? Siehst du nicht, wie sie mich durch ihre Attacken krank machen? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie. Wo ist denn dein Gott? Wenn du einen Gott hast, dann könntest du ja nach Jerusalem. Aber wo ist er denn? Wo ist seine Kraft? Wo ist seine Macht? Wir wissen selber, wie verletzend es ist, wenn uns Menschen verspotten. Wir kennen den fast körperlichen Schmerz, wenn sie unseren Glauben belächeln und so tun, als wären wir nicht ganz zurechnungsfähig. Aus lauter Angst vor dem Schmerz halten wir uns oft bedeckt und lassen nicht erkennen, dass wir Jesus lieben. Aber solche schwierigen Erfahrungen gehören zu unserem Glauben. Wer Gott treu bleiben will, der wird früher oder später dem Spott ausgeliefert sein. Der Spott machte auch vor Jesus keinen Halt. Als er am Kreuz für unsere Sünden starb, schrien die Leute: Wenn du der König der Juden bist, dann komm doch vom Kreuz herunter, helf dir selber. Und Jesus hätte sich tatsächlich selber helfen können, wenn er gewollt hätte. Doch aus Liebe zu uns blieb er am Kreuz, denn er wollte nicht sich selbst helfen. Jesus wollte uns helfen. Wer verspottet wird, der weiß, wie tief das in uns nagt. Spott kann uns wie eine tödliche Krankheit innerlich zerfressen. Spott kann uns einschüchtern und traurig machen. Aber egal, wie traurig wir unseren Weg gehen, die Hauptsache ist, dass wir auf diesem Weg weitergehen. Die Lösung ist nicht primär, dass ich jetzt sofort wieder lachen kann und fröhlich bin und alles vergessen habe, sondern es geht darum, dass ich diesen Weg weitergehe, auch wenn ich traurig bin, denn auch Traurigkeit gehört zum Leben. Und das war für den Dichter ganz selbstverständlich. Nie, gar nie überlegt er sich, ob er sich von Gott lossagen sollte. Im Gegenteil, er ruft sich immer wie regelmäßig in Erinnerung, dass seine Niedergeschlagenheit theoretisch nicht nötig wäre. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Wäre doch gar nicht nötig. Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Gott wird mir helfen und dafür werde ich ihm einmal danken. Und deshalb bleibt er Gott treu, selbst wenn er im Moment traurig ist und in seinem Glaubensleben nicht viele Erfolge hat. Und nun fordert er Gott zu konkreter Hilfe auf. Verschaffe mir Recht, o Gott, und führe du meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Rette mich vor dem Mann, der betrügt und Unrecht übt. Er fragt Gott, der seine Zuflucht ist und bleibt: Warum nur hast du mich verstoßen? Warum hältst du mich von deinem Tempel fern? Warum lässt du mich nicht hier weggehen und befreist mich, damit ich nach Jerusalem kann, damit es so wird wie früher. Herr, sende dein Licht und deine Treue, damit sie mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg und deiner Wohnung, den Tempel. Dann werde ich vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Dich will ich loben, meinem Spiel auf der Harfe, dich, du, mein Gott. Da merkt man, da bricht dir die ganze Freude hervor. Herr, lass es zu, dass ich wieder vor deinen Altar treten darf und lass mich nicht länger verstoßen sein Und wieder schließt er diesen Gedanken mit dem Refrain ab, indem er sich selbst daran erinnert, dass er sich eigentlich gar nicht so durcheinander bringen lassen müsste. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Wir sehen hier die Spannung, in der wir selber leben. Eigentlich wüssten wir, dass wir uns nicht einschüchtern lassen müssten. Wir wissen, dass wir uns auf Gott voll verlassen können. Aber wenn wir in Schwierigkeiten kommen, werden wir trotzdem unruhig. Wieder besseres Wissen. Und dann haben wir manchmal Angst und denken, ja, stehe ich dann überhaupt noch im Glauben? Jetzt müsste ich doch eigentlich das Banner hochhalten und sagen, kein Problem, das bewegt mich nicht, das rührt mich nicht, ich habe einen festen Glauben. Und dann beginnen wir an unserem Glauben zu zweifeln. Und dieser Psalm zeigt uns, dass Gott damit keine Probleme hat, wenn wir unsere Not, unsere Last, unsere Trauer, mit der zu ihm kommen. Wichtig ist nur eines, dass wir uns immer wieder auf die geistlichen Tatsachen berufen und sie uns in Erinnerung rufen. Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Wir haben also hier drei Strophen. In diesen drei Strophen sehen wir, wie sie immer mit diesem Refrain abschließen. Immer dieser Aufruf. Er sagt seine Not. Er sagt, wie es ihm geht. Er lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Aber er klagt Gott nicht an, sondern er sagt, warte auf Gott. Denn er wird mir helfen und ich werde ihm eines Tages danken für seine Hilfe. Denn er ist mein Gott. Das ist Glaubensleben. Wir haben gesehen, wie der Dichter trotz seiner Sehnsucht und Traurigkeit weiß, dass Gott alles so führen wird, dass er ihm einmal von ganzem Herzen danken wird. Auch wir kennen Durststrecken in unserem Glaubensleben. Die Sehnsucht, näher bei Gott zu sein. Wir schreien nach mehr Wasser und dieses Wasser gibt es sogar. Denn Jesus ruft uns zu, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und bei Jesus finden wir das Wasser, das unseren Durst nachhaltig löscht. So sagt er der Samariterin, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Wir müssen nicht zu einem Tempel laufen, wie das zur Zeit des Dichters der Fall war. Jesus lebt in mir.